Liebe Leute, hallo. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Endlich wieder Sleep Chat. Endlich geht es wieder um das schönste Thema der Welt, den Schlaf. Ich bin froh, dass es mal wieder weitergeht. Wir sind immer noch sind wir noch im Lockdown, im Semi-Lockdown. Corona hat uns alle fest im Griff, aber es hält uns ja nicht davon ab, uns über schöne, wichtige, interessante Themen zu unterhalten. Wie ihr wisst, und die vielleicht das erste Mal dabei sind, noch mal ganz kurz, warum gibt es diesen Podcast? Ich möchte, dass das Thema Schlaf eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Ich möchte, dass Experten, die mehr wissen als ich über ihre Themen, ihre Meinung sagen, ihr Wissen weitergeben rund um das Thema Schlaf. Das Thema ist ein Riesenthema. Das ist ein sehr diffiziles, sehr gut von der Natur organisiertes und hochkomplexes Thema. Es gibt viele Einflussfaktoren, die möchte ich gerne alle peu à peu mit integrieren. Es gibt interessante Geschichten rund um das Thema. Und heute wird es wieder etwas seriöser zum Glück, weil ich habe mir Fachkraft reingeholt sozusagen. Und zwar habe ich heute den Dr. Ronald Burger im Haus. Hallo Ronald, schön, dass du dabei bist.
Hallo Christoph, danke für die Einladung.
Ja, natürlich, sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Ich bin sehr froh, weil es heute um ein Thema geht, das interessant ist, sehr interessant ist, aber noch gar nicht so in der Breite bekannt ist. Es geht um das Thema HRV, Herzratenvariabilität und natürlich die Verbindung dieses Themas mit meinem Thema Schlaf. Ich finde das unheimlich interessant. Ich habe eine Messung bei dir gemacht, wir sind das durchgegangen, ich habe das kennengelernt, ich kannte das vorher natürlich auch schon, aber noch nicht so im Detail und habe dann natürlich entschieden, okay, das muss irgendwie in den Podcast, die Leute sollten davon ein bisschen was erfahren, weil das immer mal irgendwie so wieder auftaucht. So.
Ja.
Ganz kurz zu dir zur Einführung. Ronald, du bist Sportwissenschaftler,
Ja.
aber auch Inhaber der Source Gesundheitsberatung. Das ist mittlerweile ein alleinstehendes Unternehmen, in dem du berätst. Das kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen ausführen. Du bist Coach im Leistungssport und bist Leistungsdiagnostiker. Das ist so ein bisschen da, wo du, glaube ich, auch herkommst. Du warst Dozent in Mainz, in der Johannes-Gutenberg-Universität bis 2015. Und dir ging es immer um die Trainings- und Bewegungswissenschaft. Ich glaube, das ist deine Richtung, ne? Wo
Ja.
aus der du auch so kommst. Du bist, glaube ich, jetzt noch auch an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg verbunden. Bist sehr viel in dem Thema BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, unterwegs. Das ist der Podcast davor, den ich mit der Karin Goldstein geführt habe. Von daher ist es eine sehr schöne Anknüpfung. Wie gesagt, du hast eine eigene Consulting-Beratungsfirma. Du machst sehr viel in dem Bereich Messung und Anwendung von HRV
Ja.
und betreust Sportler, Profisportler, Athleten. Also da haben wir auch einen sehr schönen Anknüpfungspunkt. Also das ist so ein bisschen die Richtung, aus der du kommst. Das heißt, du bist jetzt nicht unbedingt ein HRVler, sage ich mal, der sich jetzt um Schlaf kümmert, sondern du kümmerst dich um das Thema HRV eher auch aus der Leistungsdiagnostik, hast aber natürlich den Aspekt Schlaf mit einbezogen und das deckst du ja mit
Ja,
ab.
ja, ja.
War das bisher so einigermaßen richtig zu dir oder möchtest du noch was addieren?
Zwei Sachen tatsächlich,
Ja, schön.
was die mit dem Thema Schlafen natürlich ganz, ganz eng verbunden sind. Das eine ist tatsächlich als ehemaliger Leistungssportler, wenn ich,
Hatte ich vergessen, ja.
ja, das ist normalerweise auch die Genese, also der Unsportliche kommt wahrscheinlich nicht so sehr zum Sportstudium. Und als ich so zwischen 14 und 19, also in der Hochphase, jetzt gerade in den Gerätturnen war so, dass wenn jemand gefragt hat, was mein Hobby ist, habe ich immer Schlaf angegeben.
Oh,
Tatsächlich, weil
hört
manche
sich ja
als
super
Hobby,
an, ne?
ja, genau, war tatsächlich so, Schule war definitiv nicht mein Hobby. Sport habe ich ja gemacht, also das war dann kein Hobby, sondern das war ja Lebensgrundlage mehr. Man hat ja nichts, ganz ganzen Tag nichts anderes gemacht, bis zu 16, 17 Trainingseinheiten die Woche zum Teil. Und dann war, was machst du am liebsten, was ist dein Hobby? Also schlafen.
Ja,
Ja.
super.
Also das auf jeden Fall. Also ich bin diesbezüglich Schlafexperte. Und das andere ist tatsächlich, dass ich also Sportstudium ist ja, oder das Wissen in der Sportwissenschaft ist ja jetzt kein absolut festgezurrtes, weil ja jeder
Ja.
etwas anders ist. Das heißt, wenn jemand als Trainer tätig ist oder in der Trainingswissenschaft tätig ist, der versucht schon, das ein oder andere messbar zu machen. Aber das ist schon gerade in der Praxis draußen, hat das sehr viel mit Gefühl zu tun oder mit Ahnung zu tun und mit Spiegeln von, wie ist da. Und da habe ich mich immer etwas unsicher gefühlt, habe ich immer zugegeben. Und deswegen habe ich mich immer so zurückgezogen auf das Messen. Das Messen habe ich immer gesagt, ich kann, gibt es ja auch mittlerweile einen berühmten Satz von Peter Drucker, du kannst nur das verändern, was du messen kannst. Und genauso war meine Leitidee, versuch das messbar zu machen, weitestgehend, ob das jetzt eine Bewegungstechnik war oder eine physiologische Grundgröße war. Und dann kannst du auch was ändern. Und dann musst du heutzutage zwangsläufig irgendwann bei der Herzratenvariabilitätsmessung machen. Um das so rumzumachen.
Ja, schöner Einstieg, weil das ist in der Tat natürlich im Schlaf auch so. Wie viel sollte ich, kann ich messen? Wie viel Gefühl sollte ich haben? Ja. Also diese Spannung dazwischen, wir wollen jetzt, seitdem wir uns jetzt alle so ganz auf den Schlaf stürzen, auch dann nicht erst ein Gefühl entwickeln, sondern sofort uns messen und Druck reinbringen, kontrollieren und das und gehen nicht über das Gefühl an das Thema ran, was eigentlich meiner Meinung nach viel effektiver ist. Aber da kommen wir gleich zu. Mhm. Ja, vielen Dank. Das war auch ein schöner Aspekt da dran und in der Tat eine schöne Überleitung auch, warum ich dich ausgesucht habe, weil ich glaube, dass du gut passt in diesem Podcast auch zu diesem Thema, weil du auf der einen Seite Wissenschaftler bist, aber auch das Thema HRV auch praktisch selbst anwendest, damit arbeitest, also sozusagen draußen bei den normalen Menschen wie dich und mich anwendest. Und zweitens, weil ich glaube, dass, und warum habe ich mir das Thema auch dann ausgesucht, weil ich glaube, dass das Thema Messung im Bereich Schlaf mehr und mehr kommt. Ich das sehr skeptisch sehe noch. Da bin ich aber auch so ein bisschen eigen vielleicht. Mhm. Das ist aber meine Erfahrung aus meinen Coachings. Aber weil ich auch weiß und das immer alle auch sagen, dass eigentlich im Prinzip das Messen von Schlaf und der Schlafqualität noch nicht da ist, wo sie hin sollte, zumindest was dieses ganze Tracking über Uhren, Ringe und sowas angeht. Und ich versuche aber natürlich, weil ich das natürlich dann schon spannend finde, wenn es dann doch geht, zu sagen, okay, es gibt aber eine Messung, die Schlafqualität relativ gut darlegt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Es gibt natürlich Ansätze, die, sagen wir mal, Sauerstoffsättigung misst und die dann auch ganz gut sind. Dann bist du aber nur im Bereich Sauerstoffsättigung, also Apnoe, Atmung, Schnarchen und so. Dann gibt es andere Themen. So wie ich die HRV kennengelernt habe, ist sie relativ breit und es gibt ein schönes, breites, intensives Bild auch zu dem Thema. Deswegen wollte ich das unbedingt mal hier mit reinnehmen. Also ich glaube, wir haben hier eine schöne Mischung. Und meine erste Einstiegsfrage ist natürlich erstmal ganz klar für alle da draußen, was ist eigentlich eine HRV-Messung und welche Messgrößen oder Kenngrößen stehen dahinter? Was passiert da?
Eigentlich, das Wort gibt es ja nicht, eigentlich ist eine relativ einfache Messung. Du musst den Herzschlag messen und dann gehst du hin und nimmst da was ganz Prägnantes in diesem Herzschlag. Und jeder kennt ja, oder viele haben schon mal ein EKG gesehen. Und da gibt es einen prominenten Zacken, das ist dieser ganz große, der in der Regel nach oben geht. Je nachdem, wie das abgeleitet ist oder nach unten geht. Also dieser eine prominente Zacken in dem EKG. Der wird registriert, so genau als möglich. Mhm. Und dann wird geschaut, wie der zeitliche Abstand dieser einzelnen R-Zacken ist. So, das wird alphabetisch Q, R, S, T, sind bestimmte Merkmale in diesem EKG und diese R-Zacke dann, das ist das eine, das ganz Prominente. Und dann schaut man einfach, wie variabel ist die Zeit zwischen den Herzschlägen. Und das ist, das geht mittlerweile, also man muss schon sagen, dass die letzten 4-5 Jahre Herzratenvariabilitätsmessung bekannter wird. Aber was vielen noch nicht so ganz klar ist, jetzt langsam klar wird, ist, ein gesunder Herzschlag ist nie konstant. Also es klar. darf nie vorkommen, genau, dass diese R-Zacken in einem festen Abstand, nehmen wir mal an, bei theoretisch 60 Schlägen pro Minute, dass jede Sekunde ein Schlag kommt. Das stimmt nicht. Also es ist so, wenn das Herz entweder durch einen Schlaggeber einmal, also durch einen Rhythmusgeber, der eingebaut wird, wenn das Herz schlecht ist, oder das Herz für eine Transplantation aus dem Körper rausgenommen wird und einem anderen Patienten dann eingearbeitet werden soll, dass dann das Herz mit 100 Schlägen relativ konstant oder sehr konstant schlägt, weil keine anderen Organsysteme da dran sind.
Okay.
Und wenn jetzt bei uns im Körper dieses Herz nicht mit 100 Schlägen schlägt, dann können wir davon ausgehen, dass da Prozesse, Steuerungsprozesse, Informationen von anderen Organsystemen, Gehirn, Leber, was weiß ich was alles, dahin läuft, um diesen Herzschlag zu steuern. Und diese Variabilität, die dadurch verursacht wird, ist dann der Gegenstand, dann eigentlich der Herzratenvariabilitätsuntersuchung.
Okay, also dich interessiert nicht zwingend der eine oder irgendwelche bestimmten Herzschläge, sondern dich interessieren die Abstände, ja, oder die Varianz zwischen den Ausschlägen sozusagen, ja, und die Zeit.
Ja,
genau. Und darauf führt er dann Rückschlüsse. Was sind denn da die, ja, Messgrößen? Also worauf bezieht sich das dann? Was misst du damit?
Ja, das fängt ja dann tatsächlich recht mit. Also das schreckt vielleicht dann auch viele ab. Der erste, das ist Statistik jetzt, was dann folgt. Du hast diese RR-Zacken in ihren Variationen und dann gehst du ganz einfach hin und sagst, okay, du kannst den Mittelwert bilden und du kannst eine standardisierte Abweichung bilden, die Standardabweichung. Und die einfachste Standardabweichung ist dann quasi kennzeichnet den SDNN, das ist nur Standard Deviation of den RR-Zacken, also der Abfolge der RR-Zacken ist. Mhm. Das ist eine der Hauptkenngrößen, der SDNN. Problem dabei ist, wenn ich das jetzt in der Messung messe, dass das tatsächlich zeitabhängig ist. Wenn ich das von einer 5-Minuten-Messung ausrechne, diesen SDNN, hat er nichts damit zu tun, wenn ich eine 24-Stunden-Messung oder eine 8-Stunden-Messung beim Schlaf dann durchführe. Mhm. Das heißt, SDNN ist immer nur vergleichbar mit einer anderen 8-Stunden-Messung. Und am besten sogar noch immer, wenn es geht, mit sich selbst. Ja, das sind so die Grenzen auf der HRV. Wenn ein Sportler mit dem Breitensportler mit über 60 verglichen wird mit dem SDNN, dann hinken diese Vergleiche natürlich. Mhm, klar. Weil die HRV natürlich sehr vielen Einflüssen unterliegt.
Mhm, okay.
Es gibt noch eine weitere Größe, also das ist der, Entschuldigung, das ist die einfachste Größe, dann nehme ich gleich noch die zweite mit dazu. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde zwischen zwei R-Zeiten, also ich habe eine R-Zacke, die nächste R-Zacke und die dritte R-Zacke, und würde jetzt diesen Unterschied zwischen der Zeit und mit der nächsten vergleichen, also diese Differenzzeiten nehmen und würde die nochmals abbilden und da wieder einen Mittelwert bilden, also nochmal eine Abweichungsmittelwert bilden, dann habe ich den Root Mean Square of Standard Deviations. Das heißt, ich habe es jetzt einfach gesagt, das ist natürlich blöd, da kann keiner was damit anfangen, aber in der Kurzfassung ist das der RMSSD. Und der ist zeitlich unabhängig, relativ unabhängig, erstens. Und zweitens ist das auch der Wert, wenn ich auf eine Uhr schaue, wenn ich eine HRV-App habe, wenn ich jetzt einen direkten Zugang zu einer HRV-Messung habe und es wird eine Größe angegeben, wie gut meine HRV sei, dann ist das in der Regel dieser RMSSD. Das ist die mittlere Abweichung von den Einzelabweichungen.
Okay. Also,
ja, okay. Wenn wir jetzt im Physikunterricht wären, wäre der SDNN wäre die Geschwindigkeit. Mhm. Und der RMSSD wäre sowas ähnlich wie die Beschleunigung. So, was die nächste Ableitungsstufe dann wäre.
Okay.
Ja, okay, so könnte man das. Und dieser RMSD, die verbreitetste Größe, wenn es um HRV-Messungen geht.
Okay. Ja. Was kann ich denn damit generell messen? Also was beeinflusst, also ja, der HRV sind ja Rückschlüsse, die man zieht auf Basis von Erkenntnissen und so. Und das Herz beeinflusst ja irgendwie alles, ne? Also die Rhythmik des Herzens, ja, genau, und die Rückschlüsse, die darauf bezogen werden oder daraus gezogen werden können. Also ich erinnere mich, ich habe nicht mehr alles im Kopf, dass das mir alles gezeigt hat, dass das halt ein sehr ziemlich umfangreiches, ein ziemlich umfangreicher Überblick ist, den man da bekommt. Was sind die Einflüsse vom HRV oder andersrum, was bedingt die HRV?
Ja, richtig. Also es gibt, wenn man nach, wenn man bei Google Scholar jetzt HRV-Messungen eingibt, und man kriegt ein paar Standard-Überblicksartikel und dann sieht man relativ schnell, dass eigentlich jeder Reiz von außen, wenn er einen bestimmten Einfluss hat, beziehungsweise auch, wenn innen drin sich irgendwas bei uns passiert im Körper, dass das alles, wirklich alles, Einfluss auf die HRV hat. Das ist, hat einen Vorteil, das hat halt natürlich einen riesen Vorteil, Nachteil. Gehen wir in eine Situation rein, wo es relativ einfach wäre, wir würden jetzt den RMSSD messen, wir beide, und dann würden wir hier um die Ecke gehen, würden Gyros essen gehen oder Kebab. Und wir würden beide, ich wüsste nicht, was du verträgst und was du nicht verträgst. Ich würde sagen, mit allem extra scharf oder was weiß ich, was, keine Ahnung. Und es wären 2, 3 Stoffe drin, die dein Körper halt ein bisschen schwerer verdaut oder du tatsächlich so eine kleine körperliche Reaktion darauf zeigen wirst. Das wird sich sofort in der HRV widerspiegeln. Ja? Wenn du, wenn du heute, klar, Schlaf immer, ja, in jedes, also jede Veränderung deines standardisierten Schlafs, wenn ich jetzt in einer Großstadt wohnst und schläfst immer mit geschlossenem Fenster, weil es so laut ist draußen, und du machst einmal das Fenster auf, schläfst trotzdem durch, das kannst du dort messen. Klimatische Veränderungen, auch Geruchsbelastungen, wenn das jetzt in der chemischen Fabrik wäre, also und nur der Geruch wäre, das würde Lichteinfluss ist messbar, klar. Wissen wir auch vom Schlaf her. Also alles beeinflusst die Herzratenvariabilität. Mhm. Das heißt auch, ich muss, wenn ich tatsächlich mit dieser Grundgröße was anfangen möchte, muss ich die Messsituation und das, was davor passiert, standardisieren. Also ich kann dann zum Beispiel die HRV vergleichen, wenn ich vorher eine 5-Minuten-Meditation gemacht habe. Dann kann ich sagen, okay, das ist die HRV nach einer 5-Minuten-Meditation.
Aber du kannst doch nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ja, ich unterbreche, aber wenn du jetzt dich beziehst auf irgendwie, ich esse jetzt einen Döner und der knallt irgendwie durch oder irgendwas passiert, dann musst du doch eigentlich, wenn du die HRV misst und du siehst da Veränderungen, wissen, was da passiert ist. Oder kannst du, also wenn du auch von Licht und Gerüchen sprichst, ich meine, das kann man ja nicht sehen, du kannst ja nicht einen Ausschlag sehen und dann sagen, ah ja, da hat irgendwas komisch gerochen.
Genau. Ja. Genau.
Also musst du das Event wissen oder kannst du trotzdem irgendwie darauf zurückschließen, was vorgefallen ist?
Das geht dann später. Also wir haben jetzt nur 2 Grundgrößen gehabt, da, aber gerade dieser RMSSD, der würde tatsächlich auf alles reagieren und dann könnte ich auch, außer ich wüsste genau, dass ich das eine jetzt provoziere. Also wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass ich auf Milch nicht reagiere, dann messe ich 5, 6 Mal meine Herzratenvariabilität ohne Milch und dann 5, 6 Mal mit Milch.
Okay, ja, okay.
Ja, genau.
Du kannst sehr, sagen wir mal, gestützt oder geführt auch messen.
Ja, genau. Und das ist halt auch die Vor-, also pauschal jetzt irgendwie kommen wir beide, messen jetzt mal unsere HRV, dann hat das wenig Sinn. Ah. Das nächste ist aber, ich kann natürlich jetzt hingehen und ich habe jetzt eben davon schon gesprochen, dass, diese RR-Abstände, die lassen wir mal so als fix, als Konstrukt jetzt stehen, damit ich dann da weiterarbeiten kann. Diese RR-Abstände, die wechseln jetzt die ganze Zeit, weil verschiedene Einflüsse da sind. Und jetzt ist tatsächlich im nächsten Augenblick, man weiß oder man hat mittlerweile festgestellt, dass wenn die in einer bestimmten Frequenz sich ändern, dass das eventuell Rückschlüsse auf ein bestimmtes Organsystem zulässt. Man weiß zum Beispiel, wenn der Blutdruck jetzt einsetzen muss, damit irgendwas passiert, also der Blutdruck erhöht sich, da kriegt das Herz eine bestimmte Information in einer bestimmten Frequenz. Und das ist in diesem komplexen Signal der variablen Abstände rauszulesen.
Ah, okay.
Ja, also ähnlich wie, das kann man, wenn ein Radiosignal ist irgendwo in der Luft und dann kommt mein Radio, der detektiert diese Frequenzen und sagt, mit Hilfe von, jetzt kommt eine Stimme raus oder jetzt ist es ein Musikstück, dass diese Frequenzen wieder umgewandelt werden in Töne. Und genauso kann man das vergleichbar sehen bei einer Herzratenvariabilität. Die RR-Abstände, die über eine Zeitdauer, zum Beispiel über den Schlaf, über die Nacht laufen, wenn ich die sehr selektiv betrachte und analysiere, welche Frequenzen sind da in einer gewissen Häufigkeit drin, kann ich sagen, guck mal, da ist der Einfluss des Blutdrucks. Hier ist der Einfluss von dem Schmerz und hier ist der Einfluss von Atmung, was sehr einfach nachzuweisen ist. Mhm. Ja, also das heißt, das ist ein komplexes Signal, wie du ja sagtest, alles hat Einfluss aufs Herz und das ist in bestimmten Bereichen auch den Organen wieder rekursiv zuzuweisen. Also da weiß man, aha, das ist auf jeden Fall die Atmung, das ist der Blutdruck. Geht nicht bei allen, aber bei einigen, bei einigen wichtigen Faktoren geht das.
Okay. Ja, also sehr komplex, aber auch sehr aufschlussreich, was da alles rauszulesen ist, wenn mal jetzt unabhängig nochmal vom Schlaf, welche, oder Schlaf ist dann das eine, das wissen wir jetzt auch, es sind ja die Rückschlüsse, die man zieht aus so einer Messung. Also mal grob im Einfachen für einen Laien, was kann man damit messen und wo hilft dir das auch in deiner Arbeit mit Sportlern oder mit Arbeitnehmerinnen oder ne, so?
Ja, genau. So, nehmen wir mal den Sportler, das ist immer so das Einfachste, weil das ja ein Extremfall ist, der leistet im Regelfall körperlich viel. Das heißt, der muss auf jeden Fall am nächsten Morgen, wenn das nächste Training ansteht, muss er wieder erholt sein. Die Provokation Training belastet ja verschiedene Organsysteme und Schlaf ist das Regenerationstool schlechthin. Danke. Und am nächsten Morgen muss er wieder fit sein. Das heißt, ich gehe hin und messe, wenn's relativ klein gehalten werden soll, morgens direkt im Aufwachvorgang, messe ich diese beiden Kenngrößen, diesen RMSSD und SDNN und kann dann aufgrund einer Baseline-Bewertung, also dass ich 10, 15 vergleichbare Werte von dem Kollegen oder von der Kollegin schon habe und kann dann schauen, ist er erholt oder ist er nicht erholt.
Okay. Ja,
dann wird daraus,
wichtig.
Genau, und wird dann daraus, wenn das eine Zeit lang, wenn die Arbeit intensiver ist, ist das dann, dass ich, nehmen wir mal einen Sportspieler, die ja die häufigste oder die höchste Dichte an Wettkämpfen haben, dann messe ich in der Regel nur noch dreimal pro Woche, morgens an dem Spieltag, nach dem Ruhetag und nach dem heftigsten Training in der Woche. Was dann der Dienstag, Mittwoch, zwei Doppeleinheiten plus Athletikeinheit, da am nächsten Morgen gucke ich dann da rein und sage, guck mal, ja, hat angeschlagen, er hat noch, ist noch nicht ganz erholt, aber spätestens nach dem Ruhetag oder wenn nur eine Trainingseinheit oder Tapering-Phase dann gelaufen ist, also wenn das Training runtergefahren wird zum Wettkampf hin, dann gucke ich, ob das gewirkt hat. Und am Wettkampftag ist er einsatzfähig oder nicht. Ne? Mhm. Und da gibt's, das wäre so das Einfachste. Dann kann man hingehen, dass man tatsächlich ein Trainingslager damit begleitet. Wenn man also so 5 Tage, 6 Tage, eine Woche oder 2 Wochen irgendwo ist. Und dann will man ja schon als Trainer so eine Ermüdungsaufstockung erreichen. Hm. Also ich nutze diese konzentrierte Zeit, um dann lieber mal nicht jeden Tag eine Belastung zu setzen, sondern 3 Tage lang hintereinander immer stärker eine höhere Belastung und dann mal 2 Tage komplett eine Pause reinschiebe, 1,5 Tage eine Pause reinschiebe, aktive Regenerationsmaßnahmen durchführe und dann zu schauen, was dann, wie schnell er sich erholt und kann dann für einzelne Belastungsbereiche auch abschätzen, wie schnell erholt sich der Sportler von einer Ausdauerbelastung, von einer Kraftbelastung oder von einer komplexen Belastung.
Das heißt, ein guter oder eine gute Spielerin zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine relativ hohe Baseline hat im Schnitt. Das heißt, sie kann sehr gut ins Extrem gehen, aber auch sehr gut sich erholen. Das heißt, sie kann auf sehr hohem Niveau über die Recovery, wie es die Engländer sagen, ein Niveau halten, wo sie sehr gut belasten kann, aber auch durch eine sehr gute Erholung diese Leistungsfähigkeit generell sehr hoch halten, weil sie das sehr gut kompensiert. Und in dem Moment, wo du Defizite erkennst über die HRV, das heißt, unheimlich viele Peaks im Herz, aber keine gute Erholung, dass du merkst, okay, da ist kein Ausgleich. Das heißt, da ist irgendwie viel Anstrengung, aber wenig Erholung auf der anderen Seite. Das ist ja das, was ich immer reinbringe. Das heißt, dieses ohne zu wissen, over zu pacen und zu sagen, ich bin nicht erholt, muss aber in die starke Leistung reingehen. Ja. Der Schlaf ist nicht etwas, was ich mit einbeziehe, weil sie alle glauben, irgendwie schlafe ich ganz okay. So. Das ist aber nicht Wissen. Und wenn sie wissen, dass sie nicht gut schlafen und über die Qualitätsverbesserung des Schlafs, also viel besser von unten her die Erholung, die Regeneration aufwerten, dass sie dann viel mehr noch in die Leistung gehen können und diesen Gesamtschnitt hoch. Und das ist das, mit dem du, glaube ich, arbeitest. Ne? Also du arbeitest ja mit diesem Mittelwert, um zu sehen, ich will die Leute eigentlich nach oben bewegen in ihrer Fähigkeit zu belasten und zu regenerieren.
Genau.
Okay.
Also reicht der Schlaf aus, müssen aktive Erholungsmaßnahmen dann noch rein.
Ja.
Und dann kommt es drauf an, dann ist meistens, also wenn dann irgendwo so ein Problem auftritt bei einer normalen RMSSD-Messung, dann gehe ich direkt über zu einer 24-Stunden-Messung. Das war das, was wir bei dir dann auch gemacht haben.
Ja.
Und man dann tatsächlich, da wird ja dann nicht nur das EKG in Reihenform erfasst, sondern auch Beschleunigungsmessung. Das heißt, es kann eine Bewegung des Oberkörpers gemessen werden, wie zum Beispiel Atmung. Mhm. Es kann aber auch eine insgesamte Bewegungstätigkeit des Körpers erfasst werden, das gerade im Schlaf gemessen werden kann. Okay, Herzfrequenz geht ein paar Schläge hoch oder die Herzratenvariabilität geht ein bisschen runter, aber absolute Ruhe im Körper. Aha, da ist jetzt in der REM-Phase drin. Also dass dann halt auch Schlafphasen detektiert werden können. Oder aufgrund von bestimmten Frequenzen in diesen RR-Abständen gesagt werden kann, jetzt eben schaltet der Blutdruck ein oder jetzt schaltet dieses CO2-Verhalten ein, dass das Gehirn nachts meint, das Verhältnis von Sauerstoff zu CO2 stimmt nicht mehr, was ja gerade nach Stress und nach körperlicher Anstrengung
oder Art der Atmung gibt's ja auch.
Richtig, genau. Und dann sieht man auch im Einschlafvorgang doch recht deutlich, da stimmt was nicht, diese Belastung war zu hoch, wenn die nochmal so hoch ist, muss er auf jeden Fall vor dem Schlafen gehen nochmal irgendeine Form der aktiven Regeneration, zum Beispiel ein Atemtraining oder was durchführen.
Ja. Da möchte ich mal einen Punkt ansprechen, diese Hochs und diese Tiefs. Ich habe in einem Podcast, wo du drin warst, hast du mal gesagt, es ist ein totaler Irrglaube, dass wir uns immer entstressen müssen. Also dieses, hey, komm mal runter und ich muss mehr runterkommen und so und ich muss total entstresst sein, dass das ein Irrglaube ist. Ich weiß das natürlich und du weißt es auch, aber ich finde es schön, dass wir es nochmal betonen, weil die Leute, weil ich oft meinen Klientinnen auch sage, du musst dich anstrengen, damit du auch regenerieren kannst. Das heißt, du musst in die Anstrengung gehen und für die Leute ist Anstrengung, das ist ein Unterschied, Anstrengung immer gleich Stress. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich anstrengen müssen, etwas zu tun, ist das für die ein Gefühl von Stress, was ja totaler Blödsinn ist, weil Anstrengung ist eine Belastung, die gut ist. Vielleicht sagst du da noch was dazu, so ein bisschen propagieren, dass die Leute auch mal in das Extreme gehen, also nicht extrem, aber in die Anstrengung gehen.
Wir probieren es zusammen vielleicht.
Das ja, ich hab's schon, jetzt bist du dran.
Ja, es ist tatsächlich, also Stress einmal, wenn ich rein von einer entweder motorisch oder kognitiven Beanspruchung ausgehe und den Stress meine, der dann im Körper abläuft, ist das grundlegend erstmal unsere evolutionäre Triebfeder. Also wer keinen Stress erfährt, Belastung erfährt körperlicher oder kognitiver Art, erfährt diesen Stress nicht, wo er dann halt den motorischen ersten Linie abbauen muss. Und zweitens, dass in der Folge dieser Hormonkaskade tatsächlich Entspannung folgen muss. Mhm. Und die Grundlage für Kreativität, für eine besondere Form der Kreativität, als Folge von Stress entsteht. Also Ich mache dann immer das Bild, da kommt dann der Säbelzahntiger dann wieder zum Vorschein, den wir dann wahrscheinlich alle in diesen Gesprächen dann ausholen.
Ich nicht.
Du nicht. Ich hab in meinen Vorträgen ein Bild von einem Nilpferd, weil die tatsächlich ja, die sehen so süß aus, so halb unter Wasser mit den Öhrchen, aber sind doch recht gefährliche und schnelle Tiere auch.
Ja.
Also das Nilpferd wenn das um die Ecke gerannt kommt auf mich zu, dann muss ich sehr schnell reagieren, weil sonst bin ich platt. Das heißt, ich renne dann weg, erfolgreich, schaffe das, sitze wieder in meiner Höhle drin, dann sage ich, alles klar, ich glaube, ich müsste mir was überlegen, dass ich da eine Tür vor die Höhle baue oder Wache halte, Nachtschichten, irgendwas. Also, dass das die evolutionäre Triebfeder ist. Das ist das eine. Und man sieht, wenn man diese Herzratenvariabilitätsmessung dann mal über 24 Stunden hat, dass sympathische Arbeit, die ja gern als Stress gesehen wird, wenn der Sympathikus hoch ist, dass das notwendig ist, dass das die Basis ist. Wer einen guten Sympathikus hat, wer gut Belastungen verträgt, einsetzt, dass der auch dann entspannen kann. Also derjenige, der vor lauter Entspannung schon keinen Sympathikus mehr hat, der kann auch nicht mehr entspannen. Also dieses den ganzen Tag stressfrei und entspannt zu sein, dann reduziert sich die Tätigkeit des sympathischen Anteils im autonomen Nervensystem. Und das ist dann nicht Stress, sondern eher Aktivierung, Aktivität. Hm. Und das ist die Basis für parasympathische Aktivität, für Entspannung. Derjenige, der keinen Sympathikus hat, der hat auch keinen Parasympathikus.
Es ist ja immer das Gleiche. Nur wenn es hell ist, kann es dunkel sein. Nur wenn ich einatme, ja, kann ich ausatme. Ja. Das ist, also das sind so Leute, ne, nehmt das mal mit auch.
Wer nachts nicht schlafen kann, sollte als erstes gucken, was er tagsüber geschafft hat.
Genau. Ne? Und andersrum genauso, wer tagsüber den Schlafdruck nicht erhöht, schläft abends nicht gut ein. Ne? Genau. Also geht mal in eure, also ich frage auch meine Klientinnen oft mal, was glaubst du denn, bei welchem Energielevel du so in deinem Schnitt bist am Tag? Bist du bei 80%, bei 90 oder wie oft kommst du eigentlich in die 100 ran? Und die meisten sagen so, ja, so zwischen 60 und 70. Wir verschwenden Power und du nennst es das sympathische Nervensystem oder wir verschwenden die Fähigkeiten, die wir haben, über die Energie, die wir eigentlich nicht nutzen. Ja. Verschwenden wir einfach Fähigkeiten, die wir haben, nämlich auch Dinge umzusetzen, zu spüren, wie viel Kraft ich eigentlich habe, etc. Ne? Und das entlarvst du natürlich sehr schön mit deiner HRV. Für wen ist das denn dann interessant? Also so wie ich das verstanden habe, ist es eigentlich für jeden interessant. Also du kannst natürlich eine HSV logischerweise mit jedem machen. Ich habe das nur kurz für alle, also bei Spotify oder Leute, die das jetzt nur hören, nicht so leicht zu sehen. Das sind so kleine Klebepatches mit so kleinen Messungssonden, die ich an meinen Körper klebe. Das sieht man jetzt sozusagen nicht, wenn man nur Audio hört. Das ist ein kleines Gerät, was dann damit verbunden wird. Das heißt, ich habe zwei so Aufkleber bei mir hängen gehabt, eins unter der Schulter, eins unter der Brust, mit zwei kleinen Messungs...
Elektronen, Kabel.
Genau. Und dir ist das dann verbunden mit so einem kleinen Kunststoffgerät, was nichts wiegt, was dann auch noch die an deine Haut klebst und das trägst du nach 24 Stunden. Ja. Oder wie oft auch immer. Also ich habe das noch nicht mehr gespürt nach 5 Minuten. Es hat kein Gewicht. Das Abziehen ist dann... Ja, ist halt ein bisschen wie ein Pflaster, aber es gibt echt Schlimmeres auf der Welt. Also da ist die Messung eigentlich relativ einfach. Man klebt sich da was an den Körper und es läuft durch. Also kann es im Prinzip ja jeder machen, oder?
Also ich sage, ja doch. Also ich meine, du fragst den Falschen in dem Augenblick. Ich würde es empfehlen, 2-mal im Jahr.
Oder so,
dass genau. Dass man einfach so eine Veränderung hat. Also bei der ersten Messung ist, glaube ich, so das Erstaunlichste, wer bin ich? Also es ist tatsächlich eine Typkennzeichnung möglich. Also es gibt ja nicht umsonst tatsächlich Coaching, HRV-Coaching, was ich auch anbiete, wo ich sage, guck mal, du bist ein Typ, der ist eher durchsetzungsstark, oder du bist ein Typ, der eher in der spirituellen Linie liegst, oder hoppla, du hast aber eine hohe, was ja bei dir auch der Fall war, ich nehme es jetzt einfach mal, du hast von der Grundlage der Mitochondrien bist du sehr, sehr gut ausgestattet. Also du bist ein toller Stoffwechseltyp, dann halt in dem Augenblick. Und das sind so Dinge. Oder ich habe jetzt gerade heute wieder eine Messung eingelesen. Da war ich total neidisch. Also der ist tatsächlich, hat er 2 Tage Messung. Und der hat tatsächlich zwischen 1 Uhr mittags und 4 Uhr, wo andere dann mit dem Schnitzelkoma kämpfen, hat der Flow-Zustände. Also man kann auch den Zustand des Flows sensationell rauslesen. Das liegt einfach daran, dass es vergleichbar ist mit dem Träumen. Ja? Naja, Räumen okay. ist im Flow, ist quasi, und das, wenn das tagsüber passiert, und dann weißt du, oh, da geht's gerade, der arbeitet alles Mögliche gerade weg. Mhm. Ob das ein tolles Buch ist, oder ob das tatsächlich irgendwo eine kleine handwerkliche Tätigkeit ist, also darf nicht zu groß körperlich sein, da kann man das nicht mehr messen, weil dann das da drüber liegt, aber der wird dann irgendwo sitzen und wird dann irgendwas tun. Ja. Und da ist das was ganz Tolles. Ja.
Also was ich fand das interessant, wenn du das so sagst, man sollte es ab und zu mal machen und auch so die Steuerung des eigenen Rhythmus ist Flow oder Resilienz oder was auch immer man worauf man guckt, war es bei mir ganz interessant, weil du mir erstens gesagt hast, ich habe zurzeit keine gute Schlafqualität. Das fand ich ganz natürlich als Schlafexperte so ein bisschen ganz interessant. Dann hast du mir gesagt, dass ich zurzeit, man sieht, dass ich angespannt, gestresst bin, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist aber kein alter Stress, ist. Das fand ich eine ganz schöne Information. Also das ist kein so ein, ich bin nicht so ein dauerhaft gestresster, sondern ich habe halt gerade jetzt eine Phase. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Ne? Von daher ist das auch für dieses, okay, wie lebe ich durch mein Leben durch, was tue ich, ne? Über diese Messung auch sehr schön abzuleiten. Ne? Also
genau, und da wäre dann die Folge, wenn du jetzt mein Kunde wärst, würden wir 2, 3 Sachen uns überlegen, die du jetzt angehst, wo du natürlich dann auch ein Tagebuch oder in irgendeiner Form das für dich dokumentierst, dass eine Bewusstheit bei dem Handeln entsteht. Und dann würden wir sagen, alles klar, es ist eine körperliche Reaktion, die ich messe. Und dann kommt es aus der Sportwissenschaft, dass wir sagen, nach 6 Wochen sollte sich das dann manifestiert haben, das, was wir jetzt gerade dann angehen. Und dann wäre in 6 Wochen die nächste Messung dann. Ja, und dann so, dass das, was da jetzt so ein bisschen abgestellt ist, dass deine Schlafqualität sich auf jeden Fall verbessert und die tolle Grundlage, die du hast, ist deine Substanz, die ist da. Ja?
Weil du hast mir dann gesagt, ich soll so ein paar Atemübungen machen oder eine Atemübung machen, bevor ich ins Bett gehe, um schon mal so ein bisschen das abzufangen, weil du da so ein paar Parameter gesehen hast, die das irgendwie das dadurch positiv bedingt wird. Also man kann auch relativ konkrete, klare Rückschlüsse ziehen auch auf das, was man da rausbekommt. Gibt es denn andere vergleichbare Messungen, die sowas auch können in der Komplexität?
Also nur vergleichbar andere Geräte auch mit HRV-Messungen, ne? Okay. Also ich denke da auf jeden Fall, ich habe den Oura-Ring, das Produkt, das ist vor allen Dingen, und da gibt es auch das Whoop-Band, WH, das hast du. Das sind 2 Produkte, die auch im High-End-Bereich funktionieren. Oura stürzt sich ein bisschen mehr auf den Schlaf. Whoop-Band ist so, dass es mehr die Aktivität im Vordergrund hat. Und genau da zeigen sich auch Stärken und Schwächen. Wobei, bei den beiden Geräten von Schwächen zu reden, ist doof. Also beide benutzen eine Aufnahmetechnik, wo es über die Pulswelle geht. Das ist grundsätzlich jetzt nicht das allerbeste, aber der Messfehler ist handelbar, weil ja vor allen Dingen du hast das immer an. Das heißt, es geht jetzt nicht um Vergleichsmessungen mit anderen Leuten. Das heißt, dieser Fehler, der verschwindet irgendwann bei dir.
Es geht mir um die Wochenvergleiche, um die Monatsvergleiche, um meinen Schnitt gegenüber meinem eigenen.
Ja, genau, darum geht's. Und dann finde ich, dass bei beiden sind auf jeden Fall in der Handhabe, wenn ich das selber für mich mache als Endkunde, sind sehr, sehr gut. Also die Aufbereitung der App bei Oura und bei Whoop sind sehr schön. Bei Whoop mit den Berichten, die dann geliefert werden oder da zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich bei meinen Geräten nicht, ne? Ich habe 8 Seiten Auswertung. Das ist nicht für einen Endkunden gedacht. Das mache ich als Experte und stelle dann einen Bericht zur Verfügung dann halt. Ne? Aber dafür ist halt, ich habe das EKG in Reinform und kann auch im Notfall, was immer wieder passiert, dann halt auch einen Arzt zu Rate ziehen, einen Kardiologen sagen, guck mal, hier ist das EKG, da stimmt jetzt was nicht und das macht der Oura-Ring und das Whoop-Band halt nicht. Und die beiden Produkte würde ich hinsichtlich einer tollen HRV-Anwendung an 1 setzen und gerade wegen der Qualität der Sachen, die da rauskommen. Ich würde ergänzen, wenn ich gerade im Schlaf was feststellen würde, Ich kriege keine Sauerstoffsättigung raus mit meinem Gerät. Und da gibt es dann vergleichbare Produkte, auch ein Ring, weiß ich, der über eine Zeit lang messen kann. Den Namen habe ich gerade vergessen.
Circle.
Ja.
Den habe ich gekriegt.
Ja, und dann gibt's, ich habe dann selbst nochmal auch, das ist klar, das ist ein Ring, aber der ist mit einer Uhr verbunden, der kann auch parallel zu meinem Gerät dann 8 Stunden den die SpO2 messen. Ja.
Okay, das sind die Geräte, die das messen können, aber gibt es denn eine Art von Analyse? Also da gibt es die HRV-Messung. Ich nenne jetzt mal was anderes, du kannst ein EKG machen, du kannst irgendwie ein großes Blutbild machen, irgendwas. Gibt es irgendeine Art von Analyse, Auswertung, die du, wo du sagen könntest, okay, das kann man machen, um ähnliche Ergebnisse, wie du sie lieferst mit deiner Messung, auch dir zu geben? Oder sagst du, eine HRV-Messung ist da sehr speziell und auch eigenständig? Es gibt keine andere Art von Messung, die so eine Art von komplexer, interessanter Auswertung liefert.
Ja, das ist eine tolle Frage. Da müsste ich habe mich versucht zu retten eben ein bisschen, glaube ich. Nee, gibt's nicht.
Okay.
Also in dem Umfang nicht.
Genau.
Nein, gibt's nicht.
Ja, okay, gut. Ja, das wäre eine klare Aussage. Ist doch schön. Ja. Also wenn wir jetzt zum Schlaf rüberkommen.
Ja.
Was ist so bei der grundsätzliche Zusammenhang? Das klang jetzt alles schon so ein bisschen durch. Ne? Du hast ja auch das aufmerksame Dauerhörer meines Podcasts wissen, dass der Schlaf nicht linear ist und dass es Schlafphasen gibt und dass es REM-Phasen gibt und unterschiedliche Zeiten und auch Wachphasen, also auch kognitive Wachphasen oder semi-kognitive Wachphasen gibt. Ja. Was ist denn der prinzipielle Zusammenhang zwischen Schlaf und HRV? Also was misst du generell?
Das Erste ist tatsächlich, die meisten Geräte schätzen über die Herzratenvariabilität und dann halt über Bewegung dann solche Phasen. Und diese Schätzung ist mehr oder weniger gut. Und bei der Messung, die ich durchführe, ist tatsächlich sind Arousals, also diese Weckreaktion, tatsächlich detektierbar.
Ja.
Es ist tatsächlich das CO2 messbar, also über die Reaktion. Und es ist dann unterscheidbar in REM-Phasen, Leichtschlafphasen und Tiefschlafphasen. Und das einmal in der Abbildung, so wie man es vielleicht von allen anderen kennt, in diesen Blockstrukturen, das ist Leichtschlaf, dann geht es dahin, dann da, wieder hoch und zurück, was weiß ich was alles. Ich habe dazu noch mit dem Gerät die Lage.
Ja, das fand ich auch lustig. Du hast schon gesagt, ich bin Rückenschläfer, was auch stimmt.
Ja, und vor allen Dingen dann halt, was dann interessant ist, ist auch, sind bestimmte Schlafzustände bei bestimmten Lagen, hängen die korrelativ zusammen? Also ist ein unruhiger Schlaf immer auf der rechten oder auf der linken Seite? Findet ein rhythmischer Wechsel statt? Also all diese, wir wissen ja theoretisch viel über den Schlaf. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist auch vieles schön geredet, was da im Schlaf passiert. Vor allen Dingen sind die Ableitungen ja aus dem Schlaflabor, also künstlicher kann man ja nicht schlafen. Und dann ist quasi eine HRV-Messung meiner Meinung nach das Messgerät für die reale Schlafsituation, weil du es halt zu Hause durchführen kannst und du siehst ganz genau, in welcher Schlafphase du bist und wo auch Störungen da sind. Weil also du hast wirklich alle Schlaf, also relativ viele Schlafparameter drin, also der Sauerstoffsättigung, das wird das, was noch fehlt, wenn das nicht gemessen werden könnte. Dann wäre es ein vollkommenes Schlaflabor. Und dann wird man feststellen, dass es eine starke Individualisierung des Schlafs gibt, dass diese 90-Minuten-Fenster nicht immer da sind, dass die tatsächlich mal zusammengeschoben werden auf 50 Minuten und im nächsten Augenblick dann gegen morgen dann auch 120 Minuten betragen, um so eine Schlafphase dann annäherungsweise abzudecken. Mhm. Und durch CO2 und durch auch SpO2, was ja nicht gemessen wird, und durch Lageveränderungen auch ständig Störungen da drin sind.
Ja.
Und dann halt auch nachvollziehbar ist, warum derjenige dann halt doch nicht vollkommen erholt ist.
Mhm.
Und ein weiterer Parameter, der da mit reinkommt, gibt es den Cardiac Sympathic Index, den hatten wir nur am Rande. Das ist ein abgeleitetes Korrelat aus den Werten. Mhm. Und das kann so interpretiert, gerade in der Nacht kann so interpretiert werden, wie der Cortisolspiegel ist. Und das sollte ja normalerweise, kannst du hochgehen, dann soll das auch nachts in eine Wanne reingehen. Ja. Und vor allen Dingen morgens, in den ersten halben, dreiviertel Stunde, soll das ja total hochschießen.
Genau.
Und da ist ganz oft zu sehen, bei Leuten, die vorher schon gesagt haben, ich glaube, ich schlafe schlecht, dass die komplette Nacht genauso viel Cortisol verbraten wie tagsüber. Und das wird ja nachts produziert eigentlich. Und dann wachen die morgens auf und da passiert nichts. Und dann genügt eigentlich schon die Nachfrage und du hast dich an dem Morgen gefühlt ziemlich stark gerädert. Oder noch besser ist so die Aussage, du bist aufgewacht und hast gedacht, du bist gerade eingeschlafen. Mhm. Das Gefühl kennt ja auch jeder, hat er irgendwann schon mal erlebt. Und das kann man tatsächlich an diesem CSI feststellen. Also von daher, also gerade derjenige, der ein Schlaftraining, also nehmen wir an, als Schlafcoach gehst du hin und sagst, versuch dies und jenes mal und dann ist eine Vorher-Nachher-Messung mit dem Gerät auf jeden Fall unerlässlich. Das kannst du, wenn es ein einfacher Fall ist, kriegst du das mit einer Uhr, mit dem Uhura-Ring hin. Das ist nicht schlecht. Also Verbesserung des Schlafindex bei Uhura ist natürlich eine Verbesserung des Schlafs. Aber wenn du wissen willst, woran es liegt, also im Detail, dann brauchst du, glaube ich, dann schon so eine detaillierte Analyse dann auch. Oder sie hilft dir ungemein, um das mal so auszudrücken.
Okay. Wenn ich das jetzt machen will, also ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 50 ZuhörerInnen und die wollen jetzt alle eine HRV-Messung endlich machen. Ja. Wie mache ich das? Was mache ich da? Wo muss ich hin? Wer macht mir das?
Es gibt, also natürlich habe ich Konkurrenz, habe ich gehört.
Ach komm.
Ja, doch, doch, aber die nenne ich jetzt nicht. Also im Idealfall, wenn das deine 50 Kunden sind, die da zuhören, dann würde ich sagen, das ist doch die ideale Kombi. Dann melden sie sich bei dir und sagen, du, ich glaube, ich habe Lust, dass da an meinem Schlaf sich was verändert. Oder mach du erstmal mit mir deine Tests, die du so und so durchführst. Und dann sagst du, weißt du was, ich glaube, wir machen eine 24-Stunden-Analyse. Und da wir ja vorher schon beschlossen haben, dass wir da kooperieren, und dann ist das kein Problem, dass ich den Leuten das zuschicke. Also es ist tatsächlich so, ich mache das dann, dass ich das alles präpariere, genauso wie ich dir zugeschickt habe, mit dem Protokollbogen, mit einer Bedienungsanleitung. Dann wird das Gerät angelegt, so wie das dort dann beschrieben wird. Nach 24 Stunden wird es wieder abgenommen, wird mir zurückgeschickt. Und dann kommt es im ersten Augenblick zum Coaching-Gespräch von uns dreien, von dir, mir und dem Kunden. Und dann kommt noch ein Bericht hinterher. Weil nur den Bericht zu schicken ist, könnte erschlagend sein.
Ja, aber nicht verstanden.
Also genau, es ist definitiv im ersten Augenblick einfacher, direkter, individueller, wenn man dann sagt, guck mal, was du für Stärken hast, was du für Schwächen hast. Mhm. Und da kann man dran arbeiten.
Ja. Aber ich gehe mal auch davon aus, dass nicht alle unbedingt dann auch über mich gehen wollen. Du hast es jetzt sehr schön wieder zu mir, über Ansprache zu mir wieder zurückgeschoben. Aber wenn jemand sagt, der Malzbuck ist mir egal, ich will direkt zum Ronald rüber, was macht er denn dann?
Ja, dann googelt er Ronald Burger oder Source oder www.source-gesundheitsberatung.de.
Da sind wir jetzt
hast du es ausgesprochen. Ich bin ja nicht von der Welt, also
okay. Genau. Also Source, Gesundheitsberatung oder halt direkt deinen Namen googelt, dann findet man dich natürlich. Also ich fand das auch sehr einfach. Also ich habe mir die Dinger darauf geklebt, wie gesagt, habe da nichts mehr gespürt. Das lief 24 Stunden durch, da musste ich mir auch sozusagen Wecker stellen, nicht vergessen, das Ding wieder abzunehmen. Da habe ich es dir zugeschickt, ein paar Tage später haben wir telefoniert, du hast mir die ganzen schlauen Grafiken gezeigt, die ich dann auch aufgrund deiner Erklärung dann auch verstanden habe, sonst hätte ich sie nicht verstanden. Ja. Und habe ein paar wirklich interessante Rückschlüsse bekommen. Und das Schöne ist ja auch immer dieses Gefühl von, ja, ich weiß. So, ne? Nach dem Motto, ja, ich weiß, bin ein bisschen gestresst im Moment. Wenn man es dann aber nochmal sieht und das nochmal so bekommt, ist das interessant. Und das Wichtige ist ja dabei, und das ist ja beim Schlaf genauso, ist, wenn sich das auf Zeit so bewegt, ist es nicht so gut. Also klar kann man ja mal gestresst sein und natürlich schlägt man aber nicht so gut, das kennen wir alle, aber man sollte gucken, dass das nicht auf Zeit so läuft. Deswegen ist es ganz gut, ab und zu mal, wie du sagst, eigentlich zweimal im Jahr machen, gucken, wo man steht, und dann so einen Ausgleich zu bekommen. Ne? Also von daher muss ich sagen, dass ich wirklich schon auch überzeugt bin von diesem HRV-Thema. Also ihr könnt auch in der Tat, wir werden es auf meiner Seite auch verlinken. Ich werde den Ronald da auch, das hat er eben angesprochen, so ein bisschen in mein, sagen wir, peripheres Team mit reinnehmen, weil ich das sehr gut finde. Also ich, wie gesagt, ich benutze gerade diesen Whoopstrap, dieses Analyseband, das finde ich auch ganz gut, aber es hat halt seine Limits. Und ich bekomme auch dieses Gespräch nicht, was mit dir möglich ist. Und von daher finde ich diese HRV-Messung sehr gut. Ich habe auch das überall so gelesen, dass das auch sehr gut ist und dass auch sehr viel angewandt wird, auch im athletischen Bereich. Von daher finde ich das überzeugend. Und deswegen bin ich froh, dass du hier in diesem Podcast bist und warst und dich hier so ein bisschen mit reingebracht hast, um den Leuten das mal ein bisschen näher zu bringen. Ich finde es super. Gibt es noch eine wichtige Information, noch so ein HRV-Klassiker, den du noch raushauen möchtest? Oder haben wir sie alle rübergeholt auf unsere Seite?
Wir haben schon relativ viel reingebracht. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Begriffe, die dann gefallen sind, wo man dann gesagt hat, hoppla, das ist aber viel. Und das ist es auch. Das hast du ja auch gesehen. Es sind fünf Auswerteseiten voll von Begriffen und was weiß ich was.
Ja.
Vielleicht aber noch mit dem Hubband gegenüber meiner Messung oder egal, was für ein Gerät ist, ist tatsächlich so, denn das Hubband hast du 24 Stunden am Tag an, das hast du dann ein halbes Jahr an, das hast du ein Jahr an, du hast es jeden Tag. Also dieser Biohacker oder derjenige, der interessiert ist, wie seine Werte täglich aussehen, der ist da optimal mit bedient, definitiv. Aber, wie du gesagt hast, limitiert und ein-, zweimal im Jahr will ich halt viel tiefer noch mal wissen, was da jetzt passiert ist. Oder jetzt, wir haben ja gerade eine ideale Zeit, wir haben die Fastenzeit. Das ist eine ganz tolle Zeit zur Transformation. Und dann will ich ein bisschen tiefer reingehen. Mhm. Da lohnt sich auf jeden Fall in diesem Kontext, diese 5-6 Wochen dann halt mal einzuspannen mit irgendwie Ernährungsumstellung. Das kann mit einer HRV begleitet werden. Mhm. Also, und dann lohnt sich dann auch mal eine Messung mit dem Pharos, mit dem Gerät, was ich
ja.
Und ich habe keine Angst, wenn sich da einer meldet. Ich habe 20 Stück, also von daher, das geht auch.
Sehr schön. Ja, super. Ronald, vielen Dank.
Gerne.
Hat Spaß gemacht. Ich habe es schon wieder alles verstanden, von daher Glückwunsch. Aber ich glaube, du hast genug mit Laien auch ab und zu tun, dass du da auch mittlerweile Erfahrung hast, wie man das rüberkriegt. Genau, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit dem Thema. Wir bleiben zusammen in Kontakt und hoffen, dass die Leute eventuell auch sich dann auch melden aktiv, wenn dir das interessiert. Also meldet euch. Auf meiner Seite könnt ihr das nochmal sehen. Ich verlinke das nochmal meinem Partner, mit dem ich zusammenarbeite. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag noch, schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns mal auch in der heilen, richtigen Welt da draußen. Ich kenne viele Leute mittlerweile nur online, was echt sehr komisch ist, aber wir kriegen es hin. Ich bin ab und zu mal in Mainz. Ja. Schönen Tag dir und vielen, 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 vielen Dank.
Ja, vielen Dank von mir auch für das angenehme Gespräch und auch den Kontakt davor und hoffentlich danach. Gute Zeit.
Absolut, ja. Ich danke dir.
Ja, tschüss.
Tschüss.